So, der Ingolf, der wollte mir eigentlich gerade die Predigt abnehmen. Das hätte mich auch gefreut, aber jetzt hat er mich doch hier vorgeschickt. Ja, wir wollen Gottes Werke wirken. Das ist der Arbeitstitel, in den ich ursprünglich auch mit dieser Predigt hineingestolpert bin. So mehr oder weniger, weil der Gustav am Mittwoch immer noch auf heißen Kohlen saß. Was willst du denn predigen? Ich will den Gottesdienst vorbereiten. Und dann sage ich, ja, mich beschäftigt schon ein paar Tage eben ein Bibeltext, den ich gelesen hatte aus Johannes 6. Und da ist mir diese Frage irgendwie so, oder dieser Wunsch ein wenig entgegengestochen. Wir wollen Gottes Werke wirken. Und ich sage zu ihm dann zunächst einmal, WWGWW, darüber will ich predigen. Okay, was willst du mir gerade sagen? Ja, ein Akronym. Ja, also dieses W, wir wollen Gottes Werke wirken. Nur diese Buchstaben, die eben dieses Wort ergeben, WWGWW. Sehr einprägsam. Und im Gespräch mit dem Gustav hat er mir dann auch die Frage gestellt, ja, ist das nicht auch irgendwie so ein Ding, was man von vorne und hinten gleichzeitig lesen kann? Darüber hatte ich ja auch schon mal gesprochen. In dem Gespräch ist es mir nicht sofort eingefallen, wie dieser Fachbegriff dafür heißt. Aber vielleicht gibt es ja jemand, der das weiß. Das Palindrom. Genau. Ich musste auch erst mal drüber nachdenken, etwas, was man relativ selten verwendet. Palindrom, Akronym und was weiß ich nicht alles. Wir wollen heute über Jesus reden, also lassen wir das alles andere mal beiseite. Wir wollen Gottes Werke wirken. Eine sehr, sehr interessante Aussage, wie ich finde. Und die will ich mit euch ein wenig näher betrachten. Aber zunächst will ich euch eine Frage stellen. Und zwar planen wir heute Nachmittag einen Ausflug zu machen. Und ich stehe momentan hier vor lauter Experten. Ihr kennt euch ja aus hier in Ostwestfalen-Lippe, vielleicht sogar im Haller Kreis. Wo könnte es denn hingehen? Gibt es schöne Ausflugsziele, die man als Familie besuchen kann? Luisenturm, aha. Also ich sehe Nicken. Beutling. Aha, okay, okay. Eieiei, da ist ja ein ganzes Lexikon hier. Aha. Die Bifurkation, ja, davon habe ich auch schon mal gehört, genau. Also wir sind hier wohl in einem Eck, da gibt es ganz viele Ausflugsziele, das mag ja auch schön sein. Ne? Also ich würde behaupten, nachdem ihr mir so viele wunderbare Orte auch genannt habt, muss ich sagen, so richtig das Passende scheint nicht dabei zu sein. Kann ich denn euch glauben, dass diese Orte wirklich schön sind? Hat jemand von euch ein Foto dabei, dass ich mir das mal anschauen kann? Und ihr beweist mir, dass es wirklich eine Reise wert ist, dorthin zu kommen? Kann mir jemand das beweisen, dass es wert ist, dorthin zu kommen? Zur Bifurkation, was für ein Ding. Also, von eben einigen dieser Ziele habe ich noch überhaupt gar nichts gehört. Wenn ihr mir nicht beweisen könnt, dass es sich lohnt, dorthin zu gehen, dann scheint das wohl nichts für mich zu sein. Außerdem, das alles klingt irgendwie so, als ob man sich dabei bewegen muss. Gar wandern oder solche Späße. Anstrengung, sage ich euch auch einfach mal, die kann ich heute irgendwie gar nicht so richtig gebrauchen. Lieber hätte ich so einen Nachmittag auf dem Sofa. Also, ja, schön, danke für eure Vorschläge. Ja, ich weiß, heute bei gutem Wetter, da zieht es einen eigentlich nicht so sehr auf das Sofa, sondern eher nach draußen. Aber genau, das Ganze ist ja nur eine kleine Veranschaulichung. Ein wenig enttäuschend, da freut man sich wenn man als Experte jemanden anderen helfen kann und dann passt ihm das Ganze nicht. Er verlangt nach Beweisen, ob es dort wirklich schön ist, ob mein Urteil denn auch richtig ist. Dieser Ort, der hat mir gefallen, aber ob er dir gefällt, weiß ich ja nicht. Und dann auch das noch. Er hat sowieso keine Lust, sich aufzumachen. Will sich lieber in sein Schneckenhäuschen zurückziehen und nichts machen. Wofür bin ich denn dann auf diese Frage überhaupt eingegangen? In ähnlicher Weise, wie wir das eben gerade ein wenig durchgespielt haben, scheint mir eine Situation aus dem Bibeltext aus Johannes 6 zu sein. Auch hier kommen ein paar Leute mit einer Frage auf jemanden zu, aber nicht irgendjemanden, sondern auf Jesus Christus kommen sie mit dieser Frage. Und Jesus geht auf ihre Frage ein. Er beantwortet sie. Die Reaktion der Fragenstellenden, können wir dem denn trauen, was du sagst? Beweis doch mal, dass es wirklich so ist. Und später, da kommt dann auch noch eine Reaktion, die vergleichbar ist eben mit diesem Faulenzen auf dem Sofa. Ach, im Grunde genommen will ich das doch gar nicht. Schauen wir uns diese Geschichte mal gemeinsam an. Und zwar aus Johannes 6. Wir beginnen mit den ersten zwei Versen, Vers 28 und 29. Und dort heißt es, da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die hier steht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also hier, soweit zunächst einmal die Frage von den Leuten um Jesus herum und dann sogar direkt die Antwort von Jesus selbst. In dieser Frage steckt ein sehr, sehr guter Wunsch, mit dem diese Leute eben an Jesus herantreten. Wir wollen Gottes Werke wirken. Eine wunderbare Haltung. Wir wollen Gottes Werke wirken. Ich habe diesen Wunsch direkt eben auch als Überschrift für die Predigt gewählt, beziehungsweise eben als Akronym zunächst einmal meinen Gegenüber weitergegeben. Was drückt dieser Wunsch aus? Ich denke, hier steckt drin, dass die Menschen nicht einfach Gottes Arbeit wegnehmen wollen, in dem Sinne, wir wüssten das doch sicher besser. Vielmehr wollen diese Menschen sich am Wirken, am Werk Gottes beteiligen. Sie wollen sich von Gott gebrauchen lassen in seinem Werk. Ein Stück weit Werkzeug sein. Was können wir dafür tun? Das ist ihre Frage, mit der sie eben diesen Wunsch auch verknüpfen. Was können wir selbst tun, dass wir nicht einfach nur Gottes Plan nicht im Weg stehen, sondern auch Teil des Ganzen sind? Jesus antwortet und scheint hiermit direkt auch zu enttäuschen. Glaubt an den Sohn, glaubt an den, den der Herr gesandt hat. Wenn ihr das tut, dann seid ihr von Gottes Werk. Dann wirkt ihr seine Werke. Jesus spricht hier von sich. Sie sollen an ihn glauben, ihm vertrauen. Aber wer ist denn schon dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus, mit dem sie sprechen? Diese ganze Diskussion, sie schließt sich direkt an einige Geschehnisse an, die die Menschen auch ins Staunen versetzt haben. Am Tag zuvor hat Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Mann satt gemacht. Und nicht nur das, es sind sogar 12 Körbe von dem Ganzen übrig geblieben. Es ist ja schon erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, wie soll das funktionieren, mit 5 Broten und 2 Fischen 12 Körbe zu füllen. Wird ganz schön schwer. Je nachdem, wie groß das Brot ist und wie klein der Korb ist, geht das vielleicht, also so rein vom Denkerischen. Aber dann steckt da auch noch das ganze Abendbrot von 5000 Leuten dazwischen. Also bevor sie aus diesen 5 Broten die 12 Körbe voll machen, machen 5000 Männer Abendbrot. Also um ehrlich zu sein, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, ein Wunder, etwas Wunderbares, das hier geschehen ist. Und dann auch noch das, Jesus bleibt an diesem einen Abend eben in dieser Gegend, eine einsame Gegend, so wie sie uns beschrieben wird. Seine Jünger hingegen, sie fahren mit dem Boot schon mal voraus nach Kapernaum. Mitten in der Nacht, irgendwo, mitten auf dem See, begegnen sie dann eben Jesus. Jesus, der auf dem Wasser geht. Die Zuhörer, diejenigen, die Jesus die Frage stellen, was sollen wir denn tun, um Gottes Werke zu wirken? Sie wundern sich nur, dass Jesus nun bei seinen Jüngern zu finden ist. Was genau geschehen ist, das haben sie gar nicht mitbekommen. Und doch werden sie mitbekommen haben, dieser Jesus, der ist etwas ganz Besonderes. Aus diesem Grund versammeln sie sich bei ihm auch in Scharen. Nicht ohne weiteres haben sich zuvor 5000 Menschen um ihn geschart. Also dieser Jesus, der scheint schon irgendwie ein ganz besonderer Typ zu sein. Jesus Christus, ein ganz besonderer Mensch. Aber sollen wir ihm glauben? Sollen wir an ihn glauben? Mit dieser Frage sehen sich die Menschen konfrontiert. Und dann ab Vers 30 geht die Geschichte ein wenig weiter. Dort heißt es, da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter, sie haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Bevor wir an dich glauben, beweise uns doch mal, dass du es überhaupt wert bist. Zeig uns ein Zeichen vom Himmel. Das ist die Herausforderung, die diese Menschen an Jesus stellen. Und dieses Zeichen, es soll nicht irgendein Zeichen sein, also muss sich nicht unbedingt der Himmel verdunkeln, muss nicht jetzt anfangen zu schweben oder über dem Wasser zu gehen, sondern wir wollen etwas ganz Bestimmtes. Wir ziehen hier einen Vergleich zu der Zeit damals in der Wüste, als die Israeliten hinter Mose hergegangen sind. Damals waren die Vorfahren mit Brot vom Himmel versorgt. Mit was versorgst du uns denn? Können wir von dem, was du lehrst, auch satt werden? Das ist so eine Frage, die da auch mit drin steht. Lohnt es sich also, sein Leben auf dich auszurichten und alles hinten anzustellen? Jesus entgegnet dem in ähnlich provokanter Weise, das Brot, das Manna, das eure Vorfahren gegessen haben, das war nicht das richtige Brot. Es gibt noch etwas viel, viel Besseres. Richtiges Brot vom Himmel. Brot, das der Welt Leben gibt. Und dieses Brot kommt von dem einzig wahren Gott, von meinem Vater. Man könnte schon fast Entsetzen erwarten. Was sagt Jesus da schon wieder? Sein Vater? Gott soll sein Vater sein? Aber keiner entsetzt sich in diesem Moment. Vielmehr scheinen die Leute fasziniert zu sein. Brot, welches der Welt Leben schenkt? Also als ob sie nur einen Teil dieser Botschaft höre. Da können wir also alle satt werden? Und nicht nur wir, die ganze Welt soll mit diesem lebensschenkenden Brot versorgt sein? Das klingt für die Zuhörer vielleicht sogar wie ein Sechser im Lotto. Jeden Tag Brot. Brot, das die ganze Welt satt macht und ihr Leben schenkt. Was braucht man denn da mehr? Da brauchen wir also nichts mehr zu tun und sind versorgt von diesem Brot vom Himmel. Das ist diese Vorstellung, die eben auch mit dieser Geschichte mit dem Manna in der Wüste verknüpft ist. Etwas Richtiges zu essen. Eine etwas seltsame Richtung, die hier diese Diskussion genommen hat. Und warum sind denn diese Menschen so versessen auf Brot? Wollen die denn die ganze Zeit nur essen, könnte man sich fragen. Denken die nur mit ihrem Bauch? Diesen Vorwurf hatte Jesus zumindest auch schon zuvor an das Volk gerichtet. Noch bevor diese tiefgründigen Fragen kommen, was sollen wir denn tun, um Gottes Werk zu wirken? Dort, bevor wir in diesen Predigttext eingestiegen sind, hat Jesus eben diesen Menschen in einer Begegnung gesagt, in den Versen 26 und 27, die habe ich euch nicht mit auf der Präsentation mitgebracht, aber ich lese sie euch trotzdem vor. Dort heißt es, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht nicht mich, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist, sondern um die Speise, die da bleibt, zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Also die Herausforderung, die Jesus hier in dieser Diskussion mit den Leuten hat, die wollen die ganze Zeit etwas essen, die wollen Brot, die wollen sich um ihren Körper kümmern. Aber Jesus will ihnen eigentlich etwas ganz anderes geben. Die Leute sind hungrig, kommen sie zu ihm und werden nicht satt. Eine seltsame Geschichte. Irgendwie können die Menschen nicht ohne ihr Bemühen für die vergängliche Speise sein. Als ob sie hier in ihrer Begrenztheit gefangen sind. Die Grundlage, auf der Jesus und das Volk miteinander sprechen, sie sind völlig unterschiedlich. Jesus redet von Äpfeln und das Volk von Birnen. So könnte man in unserer modernen Sprache vielleicht sprechen. Aber nein, nicht schon wieder ein Vergleich mit Essen. Jesus spricht hier vom Himmlischen und die Menschen, mit denen er spricht, sie sprechen vom Irdischen, von ihrem leiblichen Wohl. Ja, Jesus spricht hier also von himmlischen Erfahrungen und das Volk nur von weltlichen Dingen. Wer will es ihnen verwundern? Sie sind ja Menschen, genauso wie du und ich. Wie sollen wir denn über uns hinausdenken können? Wie sollen wir an ein göttliches Leben denken? Wie sollen wir überhaupt an irgendwie was Gutes denken, das unser menschliches Sein übersteigt? Ja, wie könnten sie denn auch von etwas anderem sprechen? Wie könnten die Menschen von himmlischen Dingen sprechen, wenn sie davon doch so wenig verstehen? Aber wie sind sie dann zu dieser Aussage gekommen, dass sie Gottes Werke wirken wollen? Haben sie hier nicht Himmlisches vor Augen? Gib uns alle Zeit das Brot vom Himmel, welches der ganzen Welt Leben gibt. Das ist die Frage, mit der dieser zweite Teil des Predigttextes endet. Die Beweggründe scheinen eher schwierig zu sein. Geht es Ihnen hier um geistige Nahrung oder wollen Sie einfach nur körperlich satt sein? Das ist eine Frage, die man für sich selbst klar beantwortet haben sollte. Komme ich zu Jesus auch mit dem Wunsch, wir wollen Gottes Werke wirken, weil ich hier geistliche Nahrung erwarte? Oder geht es mir doch nur um mein weltliches, mein leibliches Wohlergehen? Erwarte ich bei Jesus, dass ich bestens versorgt bin, keinen Hunger habe, ja, von sämtlichen Leiden dieser Welt befreit bin? Erwarte ich bei ihm, geheilt zu werden, gesund zu sein? Also keinerlei Mangel mehr zu leiden, eine Art Wohlstandsevangelium. Ja, wenn du diesem Evangelium, wenn du diesem Jesus glaubst, dann wird alles gut werden in deinem Leben. Jesus spricht hier von dem Himmlischen, von einer ganz anderen Grundlage. Das wird auch im weiteren Text aus Johannes 6 deutlich. Dort heißt es dann ab Vers 35 und 37, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich alle Zeit gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Er selbst ist es, von dem er gesprochen hat. Auf die Bitte vom Volk, ihnen doch ein Zeichen zu geben, damit sie dem Ganzen glauben können, was Jesus sagt, reagiert Jesus letztendlich, indem er deutlich macht, ich selbst bin dieses Zeichen. Ihr kriegt gar kein anderes Zeichen als mich. Glaubt an mich. Eine Botschaft, in der nicht gesagt wurde, was die Menschen hören wollten. Eine Botschaft, die nur von wenigen verstanden wurden, so wie wir dann später dann auch in dieser Reaktion in Johannes 6, Vers 66 lesen. Viele von diesen Menschen haben sich von ihm abgekehrt. Sie konnten die Botschaft nicht ertragen, die Jesus ihnen hier gegeben hat. Jesus, das mag vielleicht richtig sein, was du da sagst, aber das ist dann doch nichts für mich. Irgendwie hatte ich mir etwas anderes vorgestellt, irgendwie was anderes versprochen, als ich dir diese Frage gestellt hatte, was soll ich tun, dass ich Gottes Werke wirke? Ich hätte Größeres erwartet als nur Glaub an mich. Ich hätte auch erwartet, dass ich eine Garantie dafür bekomme, dass ich dann versorgt werde mit allem, was ich brauche. Soll ich jetzt an Jesus glauben und mich dann selbst auch um das Brot für meinen Magen kümmern? Was bringt der Glaube mir denn dann überhaupt? Eine sehr gute Frage. Was bringt der Glaube? Jesus spricht vom Leben, das er für die Welt bringt. Wie vorhin schon gesagt, spricht Jesus hier vom himmlischen, vom geistlichen Leben. Du hast die Möglichkeit, Gott in dein Leben einzuladen, als sein Kind angenommen zu werden und versöhnt mit ihm zu werden. Das ist das Werk Gottes, an dem wir Anteil haben dürfen. Das Werk Gottes, das himmlische Brot, das er uns bringt. Versöhnung mit Gott. Willst du Gottes Werke wirken? Willst du Teil dieses Werkes sein? Jesus spricht in den letzten Vers des Predigttextes davon, was uns in der Jahreslosung dieses ganze Jahr immer wieder auch vor Augen geführt werden darf. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus, er lädt uns ein zu ihm, dem himmlischen Brot, welches uns Leben schenkt. Zu ihm sollen wir kommen. Willst auch du Gottes Werk wirken? Willst du Teil in diesem Werk sein? An ihn glauben? Dann nimm die Einladung an. Stell nicht dein weltliches Wohlergehen vor dein geistiges Leben. Das ist letztendlich die Botschaft dieses Textes. Nicht dein weltliches Wohlergehen, nicht dein Hunger, der gestillt wird, weil dein Magen knurrt, nicht deine Gesundheit, nicht irgendetwas anderes, was unseren Körper betrifft, steht im Mittelpunkt, sondern unser geistiges Leben. Das ist für mich auch immer wieder so erstaunlich, gerade in diesem Beispiel, als vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen und nicht wissen, wie sollen sie ihn da reinkriegen. Das Haus ist voll. Die Menschen drängen sich wie verrückt. Sie decken das Dach ab und lassen ihn zu Jesus hinunter. Sie haben diese Vorstellung, diesen Wunsch, dieses Verlangen, wenn dieser Mann, dieser unserer Freund, Jesus begegnen wird, dann wird er geheilt werden. Dann kriegt er körperlich all das, was er braucht. Aber als dieser Mann zu Jesus runtergelassen wird und Jesus ihm in die Augen blickt, da sagt er nicht, sei geheilt und geh, sondern das Erste, was er sagt, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht das körperliche Wohl steht hier vorne an, sondern unser geistiges Wohl. Ich weiß nicht, was wir uns manchmal vom Glauben versprechen, was uns andere Leute vielleicht auch versprochen haben vom Glauben, aber nicht unser körperliches Wohl steht voran, sondern unser geistiges Wohl. Körperlich müssen wir vielleicht sogar manchmal ganz schöne Rückschläge hinnehmen, aber geistlich dürfen wir heil werden, unsere Sünden dürfen vergeben werden. Das ist, wofür dieses Brot vom Himmel steht, das ist, wofür Jesus steht, das Evangelium. Wir dürfen zu ihm kommen und bei ihm Leben finden. Nicht ein Leben, wie die Welt es verheißt, sondern ein Leben, wie Gott es verheißt. Amen. Ich bete gerne noch. Herr, ich danke dir für diesen Nachmittag. Ich danke dir für diesen Vormittag, so, für diesen Gottesdienst, an dem wir zusammenkommen dürfen als deine Kinder. Herr, und wir wollen deine Werke wirken. wir wollen uns auf dich ausrichten. Manches Mal drehen wir uns als Menschen doch auch um unser weltliches Wohl. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir gut versorgt sind. Wir müssen uns kümmern, gerade in dieser Zeit, dass wir genug Geld, genug Essen oder was weiß ich was haben. Ja, aber nicht das steht voran, sondern unser geistliches Wohl. Ich danke dir dafür, dass du eine Einladung zu uns aussprichst. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Herr, bei dir dürfen wir ankommen und bei dir dürfen wir Heil finden. Ich danke dir dafür, dass du uns anbietest Leben, Leben im Überfluss, himmlisches Leben, weil wir als deine Kinder angenommen werden dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das eben auch in der vor uns liegenden Woche immer wieder neu zu erkennen, dass wir deine Werke wirken dürfen. Und deine Werke, sie sind von ganz anderer Natur als wir selbst. Ich bitte dich, öffne du uns die Augen, wo wir eben auch für dich leben dürfen. Amen.